Team Time. Das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Team Time. Hallo Holger.
Hallo Julia, hallo auch von meiner Seite.
Ja, heute gibt es nochmal unser Format Team Time im Gespräch mit und da haben wir uns ja wieder einen ganz besonderen Menschen eingeladen.
Genau. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit einer Frau, die sehr inspirierend ist. Sie ist Coach. Sie nennt sich selbst Leadership and Career Expert for Ambitious Women. Wie man an der Sprache schon hören kann, sie ist sehr international unterwegs, hat auch in ihrer Ausbildung eine sehr internationale Ausbildung genossen, war in England viele Jahre und ist jetzt eben auch zwar in Deutsch, aber auch weitestgehend in Englisch tätig. Und wie man auch schon hört, sie hat eine ganz besondere Zielgruppe, also jetzt nicht besonders im Sinne von nicht alltäglich, aber besonders, weil sie sich einfach wirklich auf Frauen konzentriert und zwar auf Frauen, die wirklich was vorhaben im Berufsleben, die also Karriere machen wollen, die erfolgreich sein wollen, was auch immer das heißt, da kommen wir dann später auch noch dazu. Und wir finden einfach spannend, mit ihr im Gespräch zu sein, weil sie steht auch für ein neues Miteinander in der Berufswelt und zwar das Miteinander mit Frauen und Männern und dafür stehen wir ja auch und aber heute mit einem starken Fokus wirklich mal auf die weibliche Perspektive. Wir freuen uns sehr, Steffi Krönke, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut.
Ja, jetzt habe ich ja gerade schon so ein bisschen unsere Sicht, wie wir dich sehen, gesagt. Jetzt wollen wir natürlich gerne, dass du dich in deinen Worten auch nochmal unseren Hörern und Hörerinnen vorstellst. Deswegen sag doch mal, wie willst du dich unseren Hörern präsentieren?
Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich würde einfach mal anfangen, worüber wir uns überhaupt kennen, weil dann räumen wir das Feld so ein bisschen von hinten auf.
Ja.
Und dann erkläre ich vielleicht einfach mal, was ich davor gemacht habe. Ich habe ja nach meinem MBA noch mal eine zweijährige Coaching-Ausbildung gemacht und da habt ihr mich ja auch zum Teil begleitet. Ne? Mhm. Und darüber haben wir uns so ein bisschen kennengelernt und für mich war das, glaube ich, so der Weg zu dem, was ich wirklich machen möchte mit meiner Karriere, weil ich einfach schon ewig damit gehadert habe, ob ich noch mal Psychologie studieren soll. Ich habe schon immer relativ früh gemerkt, dass ich irgendwie gerne tiefe Gespräche mit Menschen führe. Mhm. Und ja, dann habe ich irgendwann in den Kursen gesessen und ich weiß noch, Patricia damals stand auf der Bühne und meinte, ja, ich wollte auch ewig Psychologie studieren und dann habe ich das hier gefunden, habe gemerkt, das will ich machen. Ne? Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, das will ich auch machen und habe dann ja nochmal diese Ausbildung gemacht. Und was ich jetzt eben mache, das hast du schon richtig gesagt, Holger, ich habe mich auf Frauen spezialisiert, was aber tatsächlich nicht heißt, dass ich nur mit Frauen arbeite. Ja. Ich arbeite tatsächlich witzigerweise 50% mit Männern, 50% mit Frauen. Das hält sich auch lustigerweise irgendwie immer wieder so die Waage. Und mir geht es aber darum, dass ich jemand bin, der, glaube ich, mit 18, 19 gedacht hat, ja, also Stefanie, du wächst eigentlich in einer Zeit auf, wo Emanzipation gar keine Frage mehr ist. Ne? Das ist gar kein Problem. Und habe jetzt einfach gemerkt, wenn man so in die 30er kommt, viele Freundinnen, die auch schon Kinder haben, und eben auch viele Kundinnen mit Kindern. Naja, so ganz stimmt das irgendwie noch nicht, dass das wirklich so ganz gleiche Chancen sind. Ne? Glaube ich, auf der rechtlichen Ebene ist da schon viel passiert, aber so ganz gleich Chancen gibt es da noch nicht. Deswegen sprechen wir heute so ein bisschen über dieses Thema. Und warum kann ich zu dem Thema was sagen? Ich habe in einer sehr männerdominierten Branche angefangen, nämlich in der Luftfracht. Ich habe 8 Jahre lang bei Lufthansa gearbeitet, habe dort dual studiert, bin auch von denen durch die ganze Weltgeschichte geschickt worden, schon in der Ausbildung, was halt auch ganz interessant war. Da war ich halt auch in Kulturen unterwegs, wo es sehr unterschiedliche Frauenbilder gab. Ne? Also mein erstes Praktikum war in der Türkei zum Beispiel. Dann habe ich 3 Jahre Inhouse-Consulting gemacht, eben für die Luftfracht. Auch da haben wir uns dann überlegt, wie kannst du jetzt das Warehouse neu organisieren? Das sind natürlich auch eher viele Männer. Ich habe mal 5 Monate ein Beratungsprojekt in Mumbai in Indien gemacht. Ne? Also das sind ja alles auch spannend. Kulturen, die nochmal anders sind als die deutsche Kultur auf jeden Fall.
Ja.
Und da habe ich eben auch schon viele Sachen so eingesammelt in die Richtung. Und für mich war, glaube ich, auch so ein Turning Point dann einfach, ich habe 2016 entschieden, dass ich nochmal studieren möchte, habe mich dann für ein MBA entschieden, bin dafür nach Cambridge gegangen. Und habe auch davor eine Yoga-Lehrerausbildung in Indien gemacht. Und da bin ich das erste Mal mit diesen Prinzipien männliche, weibliche Energie in Berührung gekommen. Mhm. Und habe auch so ein bisschen gemerkt, eigentlich möchte ich in diese normale Berufswelt, in der ich ja jetzt auch sehr lange sehr gut performt habe, gar nicht so richtig zurück. Mhm. Bin natürlich dann aber trotzdem erstmal in diesen MBA gestartet, weil wenn man 50.000 Euro in sich investiert, dann macht man das auch. Und habe danach auch noch mal 3 Jahre für ein Tech-Startup gearbeitet, auch wieder sehr männerdominiert. Ne? Habe da quasi in der 2. Führungsebene unter der Geschäftsführung das Rollout-Management, die Projekte geleitet, habe mit den ganzen technischen Teams die Software ausgerollt weltweit, auch wieder verschiedene Kulturen. Ich weiß noch, wir hatten viele japanische Kunden. Das ist ja auch noch mal eine ganz interessante Management-Kultur auch. Mhm. Ja. Und deswegen hat sich das aber dann über die Zeit schon entwickelt, weil ich hatte nämlich einen ziemlich coolen Chef. Und da sind wir dann wieder bei einem der Sachen auch, warum ich eigentlich auch liebe, mit Männern zu arbeiten. Der hat einfach gesagt, okay, Steffi, ich sehe deine Passion für das Thema. Du kriegst die Tage für deine Coaching-Ausbildung frei, brauchst nicht extra Urlaub dafür nehmen. Ich unterstütze dich. Die haben mich auch im Betrieb dann einiges ausprobieren lassen. Ja, und dann hat sich das irgendwann so entwickelt, dass ich jetzt Vollzeit Menschen in ihrer Weiterentwicklung begleite, halt vor allem rund um Karriere und Führungskräfte, solche Themen.
Spannend.
Sehr spannend.
Ja. Cool, vielen Dank für den Werdegang auch ein bisschen, woher du kommst. Ich finde es spannend und wir haben ja auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du ja im Endeffekt aus einer klassischen Corporate-Karriere ausgestiegen bist, dass du da auch dich immer mal wieder für rechtfertigen musstest oder vielleicht auch immer noch musst vor anderen, aber auch vor dir selber. Und das kenne ich selber von meiner Karriere auch, dass man das, also diesen Schritt, dass man den eben auch, dass das eher ungewöhnlich ist und dass das bei anderen und bei sich selber vielleicht auch mal wieder Fragen aufwirft, warum eigentlich und was bedeutet das jetzt eigentlich für mich, was bedeutet das für das Thema Karriere? Und das ist ja im Endeffekt auch ein Aspekt, den wir heute mal durchleuchten wollen. Was heißt eigentlich Karriere? Wann macht man Karriere, wann nicht? Was ist notwendig dafür? Ist ja doch ein auch sehr interpretativer Begriff, ne?
Bitte? Ich sage, wann hat man so richtig versaut? Ne? Das wird ja auch einem dann gerne mal.
Genau, wann hat man sein Karriereziel erreicht?
Ja, Karriere hat ja unterschiedliche Aspekte. Ja, und wie würdest du das denn jetzt beschreiben?
Genau.
Vielleicht bin ich da bei manchen Sachen auch immer noch so in so einer Findung. Ich glaube, ich habe so verschiedene Antworten über die letzten Jahre gefunden. Ne? Also ich bin so reingestartet mit richtig Karriere machen heißt, du bist irgendwo Geschäftsführer am Ende des Tages mindestens mal. Ne? Oder dann halt.
Also Status.
Nicht unbedingt Status, sondern ich glaube, für mich hat das noch nie was mit Status zu tun gehabt. Für mich hat das immer was mit Verantwortung zu tun gehabt. Wenn du ganz oben bist, bist du bereit, sehr viel Verantwortung zu übernehmen. Aha. Und das war mir schon immer wichtig. Ich bin auch, glaube ich, grundsätzlich eher ein überverantwortlicher Mensch, ne, der erstmal auch sich manchmal nicht so gerne sehr helfen lässt, sondern lieber anderen Menschen hilft. Und das ist so ein bisschen ein Bild, was mir mein Papa auch vorgelebt hat. Ne? Der war einfach jemand, dem war Status nie wichtig, aber der halt immer Dinge angepackt und dadurch ist der automatisch irgendwann ganz oben gelandet. So, und das war immer natürlich mein Vorbild bei Karriere. Weil meine Mama sich halt auf die Karriere, ich kümmere mich um die Familie, konzentriert hat. Und das war natürlich in meinen Augen am Anfang nicht die gleiche Wertigkeit, wenn es um Karriere geht, ne? Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und das habe ich erstmal so verfolgt und habe dann aber auch irgendwann festgestellt, ich habe dann dadurch dann viel an Dingen gearbeitet, in denen ich gut war, aber nicht unbedingt, wo ich einen Sinn drin gesehen habe. Also wo ich gemerkt habe, so den Beitrag, den ich mit dieser Arbeit leiste, da bin ich mir irgendwie nicht so sicher, ob ich da so mit vollem Herzen dahinter stehe. Und dann habe ich angefangen, das für mich zu hinterfragen. Und für mich ist auch nach wie vor einfach immer noch ein großer Wunsch, eine Familie zu haben. Und also deswegen ist es für mich irgendwie so, dass ich mir mittlerweile denke, ist nicht vielleicht auch einfach, ich weiß nicht, ob man das als Karriere bezeichnen will, aber ist nicht so ein bisschen das Ziel im Leben, rauszufinden, wie kann ich eigentlich meine Erfüllung maximieren?
Ja.
So. Und das kann halt zu verschiedenen Punkten im Leben eine andere Antwort haben. Ne? Ich bin total froh, dass ich in meinen 20ern so viel coole Sachen gemacht habe. Mhm. Und das ist natürlich auch was, was mir jetzt hilft und mir eine gewisse Credibility bringt bei meinen Kunden, ne? Weil die denken, okay, die hat das auch schon mal gemacht, so von der lasse ich mir was sagen. Und gleichzeitig merke ich aber zum Beispiel, ich bin jetzt vor 2 Jahren ja zurück nach Deutschland gezogen, ich wohne jetzt in der Nähe von meiner Familie. Ich kümmere mich jetzt wieder jeden Tag um mein Pferd, ne, was ich eben auch 12 Jahre lang nicht gemacht habe. Und im Moment ist das für mich Erfüllung. Ja. Und ich kriege auch immer noch mal wieder Angebote, ne, aus London oder aus Berlin oder solche Sachen. Und merke im Moment bin ich nicht bereit, diese Bedingungen zu erfüllen, diese Wege wieder zu verfolgen. Aber das wäre vielleicht vor 10 Jahren auch noch anders gewesen. Mhm. Und deswegen ist für mich, glaube ich, im Moment Erfüllung eher, dass ich mit coolen Leuten und für mich eben auch Karriere mit coolen Leuten, die auch international verteilt sind und auch in verantwortungsvollen Positionen sind, arbeiten kann, weil ich dann diese Veränderungen auch mit anschieben kann, die ich so ein bisschen sehe, die Arbeitswelt braucht. Und natürlich möchte ich da mal gerne Geld verdienen. Ne? Mhm. Natürlich bin ich dabei am Gucken, wie kann man das skalieren, wie kannst du das so machen, dass das auch mit meiner eigenen Energie natürlich haltbar bleibt und trotzdem ein gutes Einkommen generiert. Aber das ist im Moment nicht der allererste Punkt. Und wenn ich irgendwann dann Geschäftsführerin bin, weil das Ganze so gut läuft, dass ich sage, okay, jetzt habe ich 10 Leute eingestellt, dann wäre das cool. Aber es ist jetzt nicht mehr das erste Ziel,
würde ich sagen. Also nicht mehr die Möhre, der du hinterherläufst, sondern es ist eher so, dass du guckst, wie isst du sie?
Genau. Also und mich interessiert mal, wann hattest du denn diesen Mindset-Wandel? Also wie kam es dazu, dass du da jetzt doch eher die Erfüllung im Fokus hast, als das, was du ursprünglich mal, also die Karriere an sich?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass es da so einen Punkt gab. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass für mich so ein Punkt ist, der jetzt auch natürlich dazu führt, dass ich im Moment diese Themen, die ich jetzt nach draußen trage, überhaupt auf die Businesswelt so beziehen kann. Für mich war tatsächlich ein Schmerztriggerpunkt. Ne? Und die meisten Menschen verändern sich ja nur über Schmerz, meistens am Anfang, wenn die mit so Weiterentwicklung anfangen, war tatsächlich eher das Thema Partnerschaft, dass ich gemerkt habe, irgendwie in dem Modus, in dem ich in meinem Leben unterwegs bin, funktioniert Partnerschaft aber irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und auch so ein bisschen in so eine Identitätskrise geraten bin, weil das Familienbild, was meine Eltern vorgelebt haben, und man übernimmt ja viel über Beziehungen von den Eltern, dazu habe ich ja schon nicht mehr gepasst mit Ende 20, weil ich ja einen ganz anderen Werdegang als meine Mama habe. So ganz anders zu dem Zeitpunkt schon. Und dann irgendwie, glaube ich, innerlich vor diesem Konflikt stand, werde ich jetzt mein Papa oder werde ich jetzt meine Mama? Und irgendwie keins von beiden für mich und den Weg, den ich mir vorgestellt habe, in meinem Leben so richtig gepasst habe. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, das ist ja auch das Thema Eigenverantwortung. Wie will ich denn mein Leben leben? Und das ist dann vielleicht ganz anders als alles, was ich bisher an Vorbildern auch hatte. Und man muss ja auch dazu sagen, und das ist vielleicht einfach auch so ein Drive, den ich jetzt ein bisschen habe, wie viele Frauen gibt es in der Arbeitswelt, die wirklich glücklich verheiratet sind, eine Familie haben, gesund sind und erfolgreich. Ne? Also da gibt es ja nicht so mega viele Vorbilder. Also es gibt tatsächlich auch in der Branche, in der wir unterwegs sind, habe ich jetzt auch wieder beobachtet, da sind jetzt auch ein paar Paare wieder auseinandergegangen, ne? Die eigentlich solche Firmen zusammen hochgezogen haben. Und das ist, glaube ich, einfach so ein innerer Konflikt gewesen, wo ich gedacht habe, gut, wie macht man das? Ja, da habe ich auch noch nicht alle Antworten drauf, aber für mich war halt einfach eine Antwort zu sagen, okay, ich nehme mir halt einfach so das Beste von allem, was ich so gesehen habe und baue mir das auf eine neue Art und Weise zusammen. Mhm. Ist halt ein Experiment, aber es macht halt auch Spaß.
Ja, und vielleicht kreierst du ja auch was ganz Neues, was es bisher noch nicht gegeben hat. Ne? Also so, wo eben beides möglich ist, das, was du mit Familie leben willst und das, was du mit Erfolg oder Karriere leben willst. Ne?
Ja. Ja, und ich glaube, das Ding ist eben auch, also egal, also selbst wenn es jetzt Role Models gäbe, die das in der Vergangenheit super gemacht haben, die Situation hat sich ja in den letzten 10, 20 Jahren auch wieder total verändert. Ja. Das heißt, wir müssten es wieder neu erfinden. Also dieses, wie erschaffe ich ein sowohl als auch, also sowohl im privaten als auch im beruflichen, glücklich, erfolgreich, erfüllt, das wird in jeder Zeit wieder eine neue Herausforderung. Da kann man nicht auf das, was in der Vergangenheit vielleicht mal tatsächlich funktioniert hat oder funktioniert haben kann, setzen, weil die Rahmenbedingungen sich verändert haben. Insofern ist das, glaube ich, auch etwas, was man nur als Aufgabe nehmen kann, der man sich immer wieder stellt, nicht die man irgendwann mal final gelöst hat.
Ja, das ist auch ein guter Gedanke, ne? Also was ich lernen musste oder auch immer noch lerne, ist auch einfach so diesen Druck rauszunehmen, den Stress rauszunehmen, dass man immer auf alles sofort eine Antwort haben muss. Und das beobachte ich eben auch ganz viel bei meinen Kunden, ne? So, also die meisten Frauen, die auch ehrgeizig sind, die haben einen immensen inneren Druck, den die sich ständig machen. Die haben so eine laute Kritikerin, die gehen mit sich selber so hart ins Gericht. Und ich kann mich noch dran erinnern, als ich das erste Mal irgendwie mit diesem Thema Selbstliebe konfrontiert wurde und dachte mir, also ich habe kein Selbstliebeproblem, nein, nein, das ist nicht mein Thema, ne, so.
Ich auch nicht.
Und dann irgendwie festgestellt habe, vor allem das Jahr da drauf, okay, doch, da muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Und das ist ja auch so eine Thematik, denke ich mir, wenn man Erfüllung in sein Leben einladen will, dann muss man auch zuallererst erstmal lernen, mit sich selber nett umzugehen und sich selber auch wieder anzunehmen. Und das haben halt Frauen, die in einer sehr männlich geprägten Berufswelt groß geworden sind und da gelernt haben, also anhand von diesen vielleicht eher männlich geprägten Prinzipien von Erfolg gelernt haben, wie Erfolg funktioniert, die haben halt meistens nochmal eine Schippe drauf, Selbstkritik, weil sie ja ständig irgendwie innerlich diesen Konflikt schon merken, dass sie einfach Anteile von sich in ihrem Berufsleben nicht so leben, wie sie ja vielleicht eigentlich wären. Und das ist, glaube ich, einfach was, wo ich normalerweise bin ich immer die Erste, die sagt, man muss sofort bei sich, also erstmal bei sich selber gucken und das meiste musst du eigentlich bei dir verändern. Aber ich komme jetzt, nachdem ich jetzt so seit 2, 3 Jahren diese Arbeit intensiver mache, auch mit vielen anderen Frauen, auch immer mehr an den Punkt, dass ich mir denke, okay, ich habe auch ein paar Botschaften ans System, wie wir vielleicht Systeme mal neu denken dürften, wenn das funktionieren soll. Weil es ist ja auch gelebte Realität, dass in den meisten Partnerschaften beide arbeiten oder arbeiten müssen, damit es überhaupt finanziell funktioniert. Ne?
Ja, heutzutage ist das tatsächlich so, ja. Ja, und das ist ja auch so, ist ja heute auch also nicht nur unbedingt Notwendigkeit, sondern das ist ja im Endeffekt auch eine aus der Möglichkeit heraus entstanden, weil ich mir auch vorstellen kann, dass in der Vergangenheit das vielleicht auch schon mehr so gewesen wäre, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, wenn es gesellschaftlich normaler gewesen wäre, wenn es ein Verständnis dafür gegeben hätte, dass das, also dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die das erleichtern. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt mal von der klassischen Familienaufteilung der Vergangenheit sprechen, Mann macht Karriere, Frau bleibt bei den Kindern und macht danach dann auch beruflich nicht mehr großartig, wenn man es sich leisten konnte, von dem einen Gehalt zu leben. Das war vielleicht auch nicht immer unbedingt der Wunsch der Frauen. Das war eben das, also vielleicht auf der einen Seite war es schon so, dass man das als Luxus gesehen hat und dass Frau das auch gerne gemacht hat, die Zeit mit den Kindern verbracht. Ich kann mich aber auch erinnern, also bei uns in der Familie war eben auch klassisches Familienbild und auch im Freundeskreis oft. Und da waren schon auch Frauen, die sich an sich gewünscht hätten, auch wieder zumindest teilweise arbeiten zu gehen, teilweise neue Impulse zu kriegen, nicht nur Familie zu machen. Und ich glaube, das war in der Vergangenheit noch seltener so, dass das wirklich, also dass man dem Wunsch einfach auch realisieren konnte. Und heute ist das glücklicherweise wahrscheinlich schon einfacher, auch wenn ich dir da definitiv zustimme, dass im System es noch nicht alles ideal und rund läuft.
Nee. Ja, und also früher hatten ja vielleicht auch, also damit ich das, was ich jetzt mache, machen kann, habe ich ja auch viel Zeit und Energie und Geld da rein investiert, mir diese Dinge anzueignen. Ne? Ich meine, das hört sich immer fancy an, oh, die waren in Cambridge und so, aber das war halt auch Arbeit, dahin zu kommen.
Auf
so,
jeden
ne?
Fall.
Und das ist zum Beispiel was, was ich manchmal im Gespräch mit meiner Mutter merke. Ich glaube, die hätte genau das gleiche Potenzial gehabt, aber die hat halt nicht genau die gleiche Zeit und Energie da drin investiert, diese Entwicklung zu machen. Ne? Mhm. Ich merke das zum Beispiel bei ihrem Moment, dass die jetzt auf einmal Sachen macht und sich jetzt so in den letzten 5 bis 10 Jahren auf einmal in Sachen reinfuchst, wo ich denke, wow, cool. Ne? Mhm. Also da denkt die haut auch manchmal Sachen raus, wo ich denke, okay, das hat mancher im Konzern nicht so gut gecheckt wie du. So, und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen dieses Thema, was ich mit Frauen merke, ich glaube, wir Frauen müssen auch erstmal wieder mitkriegen, wie viel Macht wir eigentlich haben, weil ich glaube, dass das viele gar nicht wissen. Na, auch viele Frauen, die jetzt schon Karriere machen, wenn ich über das Thema Macht mit denen spreche, und ich weiß, das hört sich immer so ein bisschen komisch an, wenn man das in Deutschland auf Deutsch nutzt, ne? Also Female Power hört sich auf Englisch dann immer ein bisschen cooler an, dass die gar nicht verstehen, was die eigentlich für eine Macht haben. und wie sie die einsetzen können. Oder oft haben sie dann eben auch aufgrund dieser Selbstkritik Angst davor, sie falsch einzusetzen oder verletzend einzusetzen. Mhm. Und deswegen nutzen sie sie nicht. Ne? Ja. Und das, finde ich, ist auch so ein, ich weiß, dass ich jetzt so ein bisschen Coaching-Spreche, aber das ist, finde ich, eine Heilung, die wir brauchen, auch bei Frauen, das wieder anzunehmen und sich auch über die Zeit vertrauen zu lernen, dass man das auch fürs Positive einsetzt und dass man das selber kann. Und da muss ich zum Beispiel auch sagen, ich bin halt ja überhaupt nicht, und deswegen ist es schwierig mit diesen Themen, ich bin ja überhaupt nicht Anti-Mann. Ne? So, ich liebe es, mit Männern zu arbeiten. Ich finde Männer richtig cool. Und man muss ja auch sagen, das merke ich zumindest bei mir, wenn ich bereit bin, diese Macht anzunehmen, dann würden, also es gibt natürlich immer Blödmänner, aber der Großteil der Männer, die ich kenne, auch in meinem beruflichen Umfeld, die stehen dann da und klatschen, ne? Die finden das richtig cool. So. Mhm. Die warten da manchmal auch einfach nur drauf. So. Und ich denke, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Eigenverantwortung der Frauen, dass wir halt auch ein bisschen sagen müssen, was brauchen wir denn für unseren Erfolg? Welche Rahmenbedingungen? Also, weil natürlich ist die Arbeitswelt ja vor allem durch Männer aufgebaut worden, und es ist ja logisch, dass man es dann nach seinen eigenen Stärken aufbaut. So. Das war ja nie böse gemeint, würde ich behaupten, im Großteil. Aber jetzt müssen wir halt als Frauen auch nicht nur immer uns das abgucken und sagen, so und so muss ich es machen, sondern uns selber mal fragen, was brauche ich denn und wie kommuniziere ich das und was kann ich dann vielleicht auch für Gespräche führen, um diese Rahmenbedingungen mehr auf mich anzupassen. Ja. Weil bei manchen, also ich würde sagen, bei vielen Leuten rennst du da eigentlich offene Türen ein. Mhm. Nicht bei allen. Nicht bei allen, aber bei vielen.
Ja, ja, ich denke, das ist auch, also da sind jetzt ja schon wahnsinnig viele Aspekte drin. Ich muss gerade mal gucken. Sorry. Also da ist so viel Spannendes drin in dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde schon mal dieses, also der Konflikt, in dem Frauen, die den Karriereweg in der Vergangenheit gewählt haben und wahrscheinlich heute auch noch oft, in dem die stehen, der ist, glaube ich, für mich als Mann auch gar nicht unbedingt verständlich. Ich habe ihn teilweise beobachten können in meiner Corporate-Karriere, dass ich dachte, okay, da sind ja Frauen, die sind total erfolgreich. Und wenn ich mir die dann mal angeguckt habe, dann waren das die knallharten Business-Typen. Also die waren härter als die Männer in ihrer Position. Mhm. Und klar, wenn man sich so, also na, der innere Konflikt, den man ja dann auch erstmal gehen muss, ist, in einer männerdominierten Welt muss ich ja vor Männern bestehen. Das heißt, ich muss ja selber, wenn ich mich nicht angreifbar machen will, noch der bessere Mann sein als die Männer selber.
Ja, und ich kenne das ja auch, als in meinen Paaren, ich habe ja immer jeweils Mann und Frau vor mir sitzen, und ich kann das auch bestätigen, was du sagst, Steffi, mit dem, dass die wieder in ihre Macht kommen. Und auf der anderen Seite ist aber auch, dass die Männer wieder in ihre Kraft, in ihre Potenz kommen. Also es sind beide verunsichert. Und der Punkt ist im Prinzip der, dass die Frauen, wie du sagtest gerade, Holger, dass die so jetzt besser als der Mann sein müssen oder dem Mann in nichts nachstehen dürfen. Das ist eben, weil die in einem Beweiseritis, also in so einem Beweisen müssen Modus drin sind. Und der macht es so anstrengend. Und ich glaube auch noch nicht mal, dass das irgendwas unbedingt mit diesem, wir müssen jetzt die so sein wie ein Mann, sondern es ist im Prinzip diese Anstrengung des Beweisens müssen, den Männern in nichts mehr nachstehen zu müssen. Und ja, da aussteigen, das ist, glaube ich, der Punkt für beide. Also auch diesen Konflikt zwischen, also auch diese Sache mit dem, ne, früher war es so und so und da hatten die Frauen keine Rechte und sowas, dass wir wirklich grundsätzlich vergeben auch einander. Also das, und dann kann sich auch komplett das System verändern. Und dann gibt es ein neues weißes Blatt, sage ich mal, ne, wo dann Mann und Frau neu, also wie auch du jetzt sagst, du hast deinen Fokus auf Erfüllung gelegt, also wie wollen sie ihr Leben zusammen miteinander gestalten, aus der weiblichen, mit der weiblichen Macht und der männlichen Komponente und beides zusammen, sodass eben auch Familie damit reinkommt, dass Karriere damit drin ist und alles, und wie das möglich ist, das ist ja so ein spannendes Thema, ne?
Ich glaube, bei dieser Beweiseritis, also dann, wenn ich da noch mal kurz rein darf, ich glaube, dass die eben schon auch damit zusammenhängt, dass wir eine Wertung darüber haben. Ja. Also wir bewerten die, wenn wir jetzt mal den Begriff weibliche Macht sagen, von den du jetzt vorhin ja genannt hattest, Steffi, oder du sprichst ja auch von weiblicher Energie. Ist das richtig, weibliche
also
Energie?
Ich würde es vielleicht mal kurz erklären. Weibliche Energie ist für mich eigentlich der Anteil, mit dem sich Frauen im ersten Mal wieder verbinden müssen, damit sie überhaupt ihre weibliche Macht spüren. Und ich habe halt festgestellt, also dass ich vielleicht einmal den Zuhörern sage, weil viele fragen mich immer, was ist denn weibliche Macht, Steffi? Also das sind für mich so Qualitäten, ne? Das kann man ja auch googeln, ursprünglich aus dem Tantra eigentlich, diese Konzepte, männliche, weibliche Energie. Aber das sind eben so Sachen wie Empathie, Intuition, eher, sage ich mal, nicht unbedingt gefühlig im Sinne von, ich bin jetzt irgendwie so eine Drama-Queen, aber schon verbunden mit Emotionen auch. Das sind so Sachen wie auch annehmen. Ja, da kriege ich auch immer ganz viele Fragen, was heißt denn annehmen? Ja, auch das kann ein Geschenk für andere Menschen sein. Und das sind eben so Qualitäten, die ja auch in der Businesswelt nicht besonders hoch angesehen sind. Wenn du sagst, mein Bauchgefühl wäre, wir sollten das mal so entscheiden. Oder könnten wir mal langsamer machen, weil ich habe das Gefühl, die Harmonie im Raum beim Team fehlt. Gerade wir sollten uns mal kurz darauf fokussieren, die Harmonie wiederherzustellen, dann wird man ja weggebürstet. Ne? Dann ist man ja schwach und lahmarschig, ein Dua und was auch immer. So, das heißt, das sind ja alles Qualitäten, von denen Frau in der Businesswelt gelernt hat, nicht machen.
Mhm. Ja.
Und das ist, glaube ich, diese Verbindung. Ja.
Genau, und das ist eben diese Wertung, die wir im Kopf haben. Es ist mehr wert, das, was in der Vergangenheit als Gehabe oder Erfolgsbedingungen definiert wurde, das zu erfüllen, ist mehr wert als das, was du jetzt gerade eben sagtest, Steffi, was weibliche Energie mit sich bringt und also sowas wie Intuition, Empathie und so weiter.
Verbindend
worin Frauen wahrscheinlich tatsächlich erstmal von der Natur aus her besser sind als Männer. Und was, glaube ich, Männer auch immer gerne angenommen haben, aber dann eher so auf dieser Ebene von wegen hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Also das soll dann kostenneutral die Ehefrau gefälligst machen. Da sind wir heute halt nicht mehr. Also das, was die Ehefrauen in der Vergangenheit geleistet haben, ohne dafür ein weiteres Vorstandsgehalt zu bekommen, ist im Endeffekt unangemessen. Und das, auch wenn es andere Bedingungen natürlich auch gibt, die erfüllt werden müssen, um jetzt ein Unternehmen zu führen, ist es eben trotzdem so, auch diese Qualitäten mit einzubringen, wenn wir dort aufhören, eine Wertung darüber zu haben, was mehr wert ist, dann wäre es eben möglich.
Das in die Gleichwertigkeit bringen.
Genau.
Ne? Also auch monetär, wenn diese Fähigkeiten in die Arbeitswelt eingebracht werden. Das hatte ich jetzt letzte Woche noch, da hatte ich ein Führungskräfte-Coaching mit einer Dame, die auch Tech-Firma Produktmanagement macht. Mhm. Und dann saß sie vor mir und sagt, ja Steffi, ich habe jetzt hier Feedback gekriegt, also so gibt es jetzt dieses 360-Grad-Feedback.
Ja.
Ne? Und dann erzählt sie mir, die haben alle gesagt, also ich wäre ein guter good Communicator, also ich kann gut kommunizieren, ich kann gut Meetings leiten, ich kann gut die Leute zusammenbringen und dann Sachen auf die Spur bringen. Mhm. Und dann meint sie, ja, das finde ich irgendwie nicht so gut. Ich sage, warum denn nicht? Ja, das ist ja vielleicht nicht unbedingt eine Fähigkeit, die mir jetzt bei der Beförderung hilft. Mhm. So, und dann haben wir halt in dieser Coaching-Session das erstmal für sie aufgelöst, bis sie gemerkt hat, wie machtvoll das eigentlich ist.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich sage, welche Kommunikation hast du denn zurückgehalten? Dann meint sie, ja, das und das und das wollte ich meinem Vorgesetzten noch sagen. Ich sage, dann schreib ihm das mal. Und am nächsten Tag schreibt sie mir, ja, wir hatten jetzt ein Meeting und der hat vorgeschlagen, dass er noch eine Person einstellt, die dann in meinem Team arbeitet und die Beförderung sieht jetzt auch ganz gut aus. Mhm. Also in dem Moment, wo sie das auch für sich angenommen hat, diese weibliche Energie und für sich neu bewertet hat, hat sie es auch anders ausgestrahlt. Und das sind für mich so Momente, wo ich denke, ich glaube, die Arbeitswelt braucht das.
Genau.
Ja,
und es ist aber ein Transformationsprozess. Also wir können, ich glaube, dass das, was ich an dem, also ich liebe diese weiße Seite, von der du vorhin gesprochen hast, Julia. Ich glaube, das, was mich an dem Bild in dem Fall stört, ist, die ist jetzt nicht von per Knopfdruck herstellbar. Das ist ein Transformationsprozess. Ja. Und die muss das Ziel sein, dass wir sie neu beschreiben können. Aber wir sind da in einem Prozess und im Endeffekt sind alle Beteiligten gefordert. Die Frauen sind gefordert, die Karriere machen wollen und die ihre Mindsets tatsächlich hinterfragen. Es sind aber auch die Frauen gefordert, die dann solchen Frauen folgen sollen, weil die Meinung von Frauen über weibliche Führung ist wahrscheinlich nicht viel besser als die Meinung von Männern über weibliche Führung. Und dann kommen die Männer, dann sind erst die Männer dran mit dem, was die im Endeffekt auch für sich wirklich auf die Waagschale wählen, legen müssen und wo sie wählen müssen, neu zu denken und auch ein neues, also neues Mindset an den Tag zu legen.
Da komme ich noch einmal auf den Punkt zu, da hast du gesagt, Steffi, dass du ja damals auch gedacht hast, dass dein Vater mit der Karriere ja irgendwie wertig mehr besser war als deine Mutter mit ihrem Familienmanagement. Und das drückt das, das spiegelt das ja wieder genau. Ne? Das ist diese soziale Komponente, die verbindende, die ist irgendwie, wird heute noch vielerorts eben anderswertig angesehen als das andere. Und das ist ja die Absicht wirklich, und das mache ich ja auch in meinen Paar-Coachings, dass die wirklich da diese Wertigkeit rausnehmen. Und es ist beides erforderlich. Mhm. Und deswegen auch zu diesem weißen Papier. Also in meinem Coaching kommen wir auf dieses weiße Papier. Und Holger, das ist genau so. Wir brauchen da noch eine Transformation, dass wirklich diese Wertigkeit aus diesen Tätigkeiten rausgenommen wird. Es ist beides gleichwertig. Und es braucht beides im Leben, auf unserer Welt. Wir brauchen eine trennende Energie und wir brauchen eine verbindende. Und beides ist, dient dem, den größeren Absichten.
Ja, und vielleicht noch mal zwei Punkte dazu. Also den ersten Punkt zum Thema, welche Arbeit können Männer machen? Weil ich werde auch oft tatsächlich von Männern gefragt, Steffi, was können wir denn dazu beitragen, das zu unterstützen? Mhm. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Story. Ich habe ja vor zwei Wochen einen Workshop auch gemacht zu dem Thema nochmal. Und da kam halt eine Frau rein und sagte, ja, sie hätte das beobachtet bei sich in der Firma. Da wäre eben eine Frau gewesen, eine Abteilungsleiterin, glaube ich, war das. Ne? Und die hatte eben auch so, wie man so schön sagt, Haare auf den Zähnen. Ne? Also wieder deutlich in der männlichen Energie. Und sagt sie, ja, die wurde jetzt gekündigt, weil die ganzen Männer gesagt hätten, sie hätten sich immer wie kleine Jungs gefühlt, wenn die mit ihnen gesprochen hätte. Ja. Und da war sie dann auch so ein bisschen verunsichert. Und da habe ich auch gesagt, natürlich muss die Frau auch ein bisschen die Arbeit machen, ist klar. Aber das ist meiner Meinung nach, und deswegen arbeite ich eben auch gerne mit Männern, das ist meiner Meinung nach die Arbeit, die Männer noch machen müssen, weil die haben sich, obwohl sie ja, wenn du jetzt über Patriarchat und sowas sprichst, lange in Führung gewesen sind, heißt das nicht unbedingt, dass die von innen heraus eine Selbstsicherheit aufgebaut haben, sondern die haben über viele Strukturen auch Unsicherheiten verdeckt. Und wenn ein Mann da sagt, ich fühle mich wie ein kleiner Junge, wenn eine Frau so mit mir spricht, dann ist das ja erstmal auch sein Trigger und sein Thema, was er sich mal angucken darf. Ne? Also in der Psychologie sagst du immer schön, das ist die Mutterwunde, die du dir heilen musst oder so. Aber das ist meiner Meinung nach noch ein bisschen die Arbeit zu, ja, in dieser Szene wird es ja gerne mal gesunde Männlichkeit genannt, ne? Also wo ich schon auch noch sehe, dass da, glaube ich, Potenzial ist, wo Männer in die Introspektion gehen dürfen und für sich auch Dinge heilen können, nicht um danach zum emotionalen Waschlappen zu werden, sondern natürlich sich wieder neu zu stabilisieren. Aber das ist, glaube ich, auch, da gibt es auch noch wenig Angebote, die für Männer so geframed werden, dass das für Männer attraktiv ist. Ne? Ich mache diese Arbeit natürlich auch mit Männern, aber ich habe sie auch schon manchmal weitergeschickt und habe gesagt, ich glaube, das solltest du mal mit einem Mann besprechen, weil wenn du das mit mir besprichst, ist es einfach was anderes. Und da ist, glaube ich, auch ganz viel Potenzial, weil Männer sind ja an sich eigentlich gerne Problemlöser und die wollen gerne helfen. Und das ist, glaube ich, ein großer Beitrag, den sie zu dieser Entwicklung leisten können, wenn sie auch bei sich schauen halt. Ne?
Ja, im Prinzip ist es, dass beide Seiten eben ihr Mindset über das andere, das andere Geschlecht wandeln müssen. Und auf der einen Seite ist es die Verachtung der Frauen gegenüber das, was war. Und auf der anderen Seite ist dann die Verweigerung der Männer, weil sie, und das ist das dieses Spiel. Ne? Und da aussteigen aus diesem Spiel.
Ja, und die Verweigerung, die ist ja dann auch bei den Kollegen dieser Frau, von der du gerade gesprochen hast, auch schon wieder da. Ne? Also die dann gegebenenfalls eben nicht in den Konflikt gehen, sondern die dann dafür sorgen, dass ihr gekündigt wird. Also das ist ja auch eine Form von Verweigerung.
Ja.
Und die gibt's, also es gibt beides nach wie vor. Und ich glaube auch, also das ist wahrscheinlich Thema für einen weiteres Gespräch, was wir führen können. Aber ich glaube tatsächlich, die Verunsicherung bei Männern, die wird, glaube ich, gerade auch eher größer als kleiner.
Ja.
Weil unabhängig davon, ob das jetzt vielleicht auch ein Überdecken von Unsicherheiten in der Vergangenheit war, Als Mann wusste man in der Vergangenheit, wie man handeln kann. Also man hatte einen Handlungskodex. Wenn man dem gefolgt ist, dann war man gesellschaftlich anerkannt. Und heute ist es als Mann, das kann ich als ein Vertreter dieser Spezies sagen, tatsächlich so, dass man sich ganz oft fragt, kann ich das machen oder bin ich dann geächtet? Kriege ich dann einen Shitstorm ab?
Ja.
Also es ist, der Handlungsspielraum für Männer ist neu zu definieren für die Männer, weil natürlich in der Vergangenheit auch einfach, also keine Frage, in der Vergangenheit sind dort Dinge normal und akzeptiert gewesen, die einfach aus meiner Sicht inakzeptabel sind und die respektlos sind. Frauen gegenüber, anderen Männern gegenüber, wie auch immer. Allerdings jetzt, du hattest gerade den emotionalen Waschlappen genannt, jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt, mache ab jetzt nichts mehr, alle Frauen haben recht, ich bin ein Spielball der Frauen. Also nichts falsch machen wollen, indem man keinen Standpunkt bezieht. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Es ist gerade nur nicht klar, welche Standpunkte dürfen wir Männer beziehen, ohne in einen massiven Fettnapf zu treten.
Ja, und das nehme ich eben auch so wahr. Deswegen habe ich mich tatsächlich sehr lange davor gesträubt, öffentlich über dieses, ich nenne es ja so ein bisschen Women Empowerment zu sprechen, weil ich nämlich eigentlich genau damit nicht das, was du gerade beschreibst, noch verstärken möchte bei Männern, weil das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen, meiner Meinung nach. Wir brauchen ja auch starke Männer, also wirklich von innen heraus starke Männer. Und ich beobachte eben auch immer wieder viele Männer, die sich da so ein bisschen, also es gibt, glaube ich, auch ein paar, die sich da so ein bisschen jetzt ausruhen, sonst würde, ich kann jetzt auch nicht mehr richtig machen, also mache ich lieber gar nichts. Ja. Ne? Und das finde ich auch schade und ich beobachte aber auch, dass das einigen Männern nicht gut tut. Aber wenn ich Männer manchmal im Coaching habe, die sich so ein bisschen in die Richtung orientiert haben, da muss ich manchmal für mich als Frau im Coaching mit der Brechstange ran, um diese Kraft mal wieder rauszuholen. Ja. Und wenn die dann wieder spüren, dann merke ich auch richtig bei denen, dann sind die auch wieder angezündet und merken so, ja, das ist eigentlich viel mehr mein Naturell.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach, ja, ich bin mir manchmal selber auch in meiner Außenkommunikation nicht sicher, weil ich glaube, wir müssen trotzdem bei den Frauen auch noch mehr anfangen, damit die erstmal checken, was sie da eigentlich alle steuern können. Und ich glaube, es braucht noch viel mehr Angebote für Männer. Und die meisten Menschen sind halt einfach so, dass die immer so ein bisschen in Entweder-Oder denken. Ne? Mhm. Wenn sie jetzt lesen, okay, Female Empowerment, dann hören die irgendwie auch gleich mit gegen Männer. So.
Ja, oder ne? Die Entmachtung halt so, des Manns. Ne?
Genau, und das ist ja überhaupt nicht damit gemeint. Ja. Also ich finde dieses Buch ganz cool von Veit Lindau, Genesis. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt.
Ich nicht.
Und ich muss sagen, das fand ich richtig, richtig cool, weil das ist eigentlich eins der ersten Bücher, was leicht verdaulich rüberbringt, wir brauchen beides und das auch auf eine wertschätzende Art und Weise rüberbringt. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Also ich finde, wenn das jemanden interessiert, dann würde ich das Buch auf jeden Fall empfehlen, damit man in sich selber mal dieses Entweder-Oder ausknipst, weil das ist Blödsinn. Aber ich habe tatsächlich schon Männer gehabt, die mir auch geschrieben haben, einer sogar aus meiner Schulzeit, weil ich dann mal so einen Post gemacht habe zum Thema, ja, ich will was bei den Frauen verändern, aber das Paradox ist, dass dadurch viele Männer denken, ich will ihnen irgendwie was. Und der hat mir nämlich dann geschrieben und meinte, danke für diesen Post, weil das hat bei mir irgendwie was bewegt, weil das war mir nicht klar, dass das, ne, dass du beides meinst. So. Und ich hoffe, dass ich das in meiner Kommunikation immer mal wieder einbinden kann. Aber ich finde es super schwierig, dass, weil du kannst ja auch nicht kontrollieren, wie es bei Menschen ankommt. Ne?
Klar.
Das ist natürlich auch das.
Ja, der Punkt ist der, dass es nicht gegeneinander sein darf. Also, dass jeder wirklich auf Augenhöhe kommt mit dem anderen Geschlecht und dann guckt, wie komme ich als Frau in meine Macht, in meine weibliche und wie komme ich als Mann in meine männliche Kraft, ne? Also, und das bedarf auf jeden Fall eines Mindset-Wandels. Und alles andere, wenn es so aus dem Kampf ist, dann funktioniert es nicht. Genau, und in diesem Kampfmodus, da fühlen sich aber viele, ne? Also, das kriege ich ja auch bei meinen Paaren mit.
Also was ich vielleicht noch mal so aus meiner eigenen Erfahrung berichten kann, weil ich weiß ja, dass wir in der Coaching-Ausbildung haben wir ja super viel Mindset-Themen gemacht. Ne? Und ich habe irgendwann gemerkt, ich habe das im Kopf verstanden, das ist aber im Körper und im Fühlen noch nicht so angekommen. Ne? Und das ist ja, finde ich, auch so ein Ausdruck von Weiblichkeit, sich da mal mit seinem Körper zu verbinden, was ich auch sehr lange nicht gemacht habe. Und da ist mir aufgefallen, so sehr ich im Kopf schon bereit war, in diese, sag ich mal, beides zu gehen und mit beiden im Frieden zu sein, war da ein Anteil von mir noch nicht bereit zu. Also ich bin tatsächlich, ich musste auch mal durch so eine Phase gehen von, ich finde Männer richtig scheiße. Mhm. Ich finde auch richtig scheiße, was die zum Teil gemacht haben. Ich finde scheiße, was die über Generationen vielleicht Frauen angetan haben. Mhm. Ich musste mir auch mal diese Wut erlauben, die mal zu fühlen und die zu reinigen. Und ich musste auch mal trauern. Und deswegen fand ich zum Beispiel das Buch von Veit ganz cool, weil der hat tatsächlich einen Anteil da drin, wo er sagt, liebe Frauen, ich entschuldige mich repräsentativ für die Männer bei euch. Ja. Und ich weiß, als ich das gelesen habe, sind mir die Tränen gekommen. Mhm. Ich brauchte irgendwie, einmal musste ich lesen, dass das anerkannt wird, dass das scheiße war. Mhm. Und dann war auch ein bisschen mein Fühlen und mein Körper bereit, diesen Schritt jetzt weiterzugehen. Und ich glaube oft, wir sind ja, wenn wir jetzt wieder auf die Berufswelt das beziehen, da werden Emotionen ja eher weggedrückt. Und ich glaube, wir brauchen insgesamt eine Kultur, gesund Emotionen zu verarbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass man zum Drama da irgendwie wird, sondern aber du musst irgendwie auch im Spüren, im Fühlen diese Themen verarbeiten. Und ich glaube, das müssen Männer auch bei manchen Themen, weil ansonsten ist dein Kopf halt hier, aber dein Unterbewusstsein macht halt noch was anderes, ne? Oder deinen Körper oder wie auch immer du das halt nennen willst. So.
Ja. Ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt drin und ich bringe mal noch einen Aspekt mit rein und der soll den verstärken, den du gerade gesagt hast. Der könnte auch vielleicht als aber gehört werden, so soll er nicht gehört werden, sondern es ist ein und. Ich glaube, dass jetzt, wenn ich mal an die vergangenen Generationen denke, wenn ich mal an meine Rolle als Mann denke, wenn ich jetzt vor 100 Jahren geboren worden wäre, dann wäre ich in 20 Jahren im Krieg. Wenn ich jetzt mal in die Ukraine gucke, nach Russland gucke, wo im Endeffekt Männer den Kampf übernehmen, Frauen und Kinder gerettet wurden. Ich finde, das ist bezüglich der Kraft nachvollziehbar. Männer sind die kraftvolleren, die das vielleicht einfacher verarbeiten können, auch emotional verarbeiten können, was da in dem Zusammenhang ist. Ich dachte manchmal, meinen Großvätern wurde, glaube ich, nie gedankt. Die waren ja bei den Deutschen. Das ist ja doof, ne? Die waren für die Deutschen im Krieg, beide. Also bei der Verlierermacht und bei der ja moralisch falschen Seite. Die sind in den Krieg gegangen für ihre Frauen, für ihre Kinder, ob das aus dem richtigen Hintergrund war oder nicht. Aber auch heute, jetzt denke ich in der Ukraine, wie viele Männer dort seit über 2 Jahren im Krieg sind, die haben Schwierigkeiten, also die haben nicht genügend, das heißt, die können irgendwo selten Urlaub machen und so weiter. Das ist eine unglaubliche Leistung. Und ich habe so wichtig es ist, dass Männer sich bewusst werden, dass sie Frauen geschadet haben in der Vergangenheit. So wichtig ist es, glaube ich, für die Männer, dass Frauen sich bewusst werden, was die Männer für sie geopfert haben.
Ja.
Also dieses beiderseitige Verstehen, was haben die anderen eigentlich eingesteckt?
Ja.
Und was habe ich dazu beigetragen? Also das nicht aus der Opferposition heraus machen, von wegen, ich bin hier das arme Mäuschen und dafür muss jetzt der andere ewig lang buckeln, sondern einfach wirklich, um eine Heilung herstellen zu können.
Ja, genau. Ja, wir haben einander Opfer gebracht und jeder hat irgendwie, war Täter und das eben wirklich heilen und vergeben und anerkennen uns gegenseitig und die Wertschätzung dafür haben. Das ist es.
Und nochmal, es ist nicht die gleiche Ebene, auf der, also ich möchte nicht sagen, dass es auf einer gleichen Ebene ist, wenn Männer aktiv versucht haben, Frauen gleich zu halten und Frauen in Anspruch genommen haben, dass Männer in den Krieg ziehen. Also nur mal, um dieses Beispiel jetzt zu nennen. Aber Um das jetzt mal auf die kleine Familie runterzubrechen, denke ich zum Beispiel auch oft, meine Mutter, die hat sehr wohl wahrgenommen, dass mein Vater vielleicht auch gerne mehr Zeit mit der Familie verbracht hätte, aber er hat damals für das Geld gesorgt. Sie hat in den sauren Apfel gebissen, wenn sie das so wahrgenommen hätte, hat sie nicht, aber wenn sie das so wahrgenommen hätte, hätte sie in den sauren Apfel gebissen, ihre Karriere aufzugeben. Mein Vater hat in den sauren Apfel gebissen, nicht viel von seinen Kindern zu haben. Mhm. Das wird dann in der Geschichte manchmal auch vergessen, weil Männer da in dem Narrativ dann gerne die Täter sind, die dafür gesorgt haben, dass Frauen zu Hause bleiben mussten. Manche Männer wären vielleicht echt auch in der Vergangenheit gerne mehr zu Hause geblieben und hatten die Chance gar nicht.
Mhm. Ja, und ich finde das super, dass du das sagst, weil das ist genau das, was ich eben meinte. Ich finde das manchmal so schwierig, beides gleichzeitig darzustellen. Mhm. Weil das, was du sagst, da bin ich auch total bei dir, weil wenn man das mal so abstrahiert, dann könnte man ja sogar behaupten, wenn Männer eher in den Krieg geschickt werden, dass Männerleben weniger wert sind. Ne? Mhm. Weil ja erstmal Frauen und Kinder in Sicherheit gebracht werden.
Ist es auch. Also so. Auf jedem Schiff, in jedem Flugzeug. Ja, ist es so.
Ja. Und das ist auch was, was ich immer sage, ich bin Männern total dankbar. Mhm. Ne? Also ich bin auch meinem Papa total dankbar, weil der hat auch wirklich da draußen teilweise gekämpft, damit wir als Familie so ein Leben hatten, wie wir das halt hatten. Ne? Und das ist eben was ich auch manchmal total schwierig finde, das immer komplett in so eine Kommunikation einzubinden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal, ja, was heißt schockiert, aber ich glaube, ich könnte viele Sachen gar nicht so wie Männer, die geschafft haben. Ein Grund, warum wir heutzutage, zumindest in der westlichen Welt, diesen Wohlstand und dieses Level an Stabilität und Sicherheit haben, haben wir ja vor allem auch den Systemen zu verdanken, die vor allem Männer gebaut haben und erschaffen haben und auch viel dafür gekämpft haben und ihr Leben dafür riskiert haben. Und das ist natürlich einfach was finde ich, in der heutigen Kommunikation oft überhaupt nicht da ist. Mhm. Ne? Und das ist auch das, was ich versuche, irgendwie meinen männlichen Kunden zu sagen, wenn die mit sich selber irgendwie am Hadern sind, dass ich versuche, diesen Aspekt mit ihnen rauszuarbeiten, weil ich glaube, viele Männer erkennen sich dafür nämlich auch nicht unbedingt an. Mhm. Und das ist, finde ich, auch total wichtig, das zu sagen. Und ich glaube eigentlich nur, dass wir noch eine coolere Welt aufbauen, wenn man eben, wie du immer wieder sagst, Julia, diese beiden Dinge anerkennt. Und dafür ist es natürlich auch für Männer wichtig, dass sie sich sichere Räume erlauben, wo sie diese Themen besprechen dürfen, ohne dass dann wieder eine Frau mit, ja, aber und das wäre noch schlimmer und so reinkommt, weißt du? Und weil das ist ja dann auch nicht das, was man möchte. Und deswegen, glaube ich, braucht es da eben auch Räume für Männer. Ja?
Auf jeden Fall bin ich voll bei dir.
Ich auch toll, dass du, wenn du auch sagst, dass deine Zielgruppe an sich ja die Frauen sind, dafür spricht ja im Endeffekt, oder dass es so ist, dass Männer eben diesen Raum auch brauchen, dafür spricht, finde ich, dass du eben tatsächlich sagst, du hast 50-50. Also du hast genauso viele Männer als Kunden wie Frauen. Das bedeutet, also ne, wenn die doof fänden, dass du Frauen empowerst, dann würden sie ja nicht zu dir kommen. Also die haben ja, die gehen zu dir, weil sie dem, wofür du stehst, folgen. Mhm. Und das finde ich sehr beruhigend und sehr angenehm und schön zu sehen, dass du da eben auch von Männern genauso viel Zuspruch hast wie von Frauen.
Ja.
Das zeigt mir so ein bisschen, dass dieser Mindset-Wandel, dass diese Transformation, dass die vorangeht, also dass sie nicht rückwärts geht oder stagniert. Weil wenn man manchmal in den Medien liest, dann könnte man auch denken, okay, das ist irgendwie der Tanker, den werden wir nicht umdrehen können oder den werden wir nicht umlenken können oder auch so, meine Güte, also da ist Hopfen und Malz verloren. Da kann man auch manchmal ein bisschen resignieren.
Ja.
Und das, was du sagst, das lässt mich jetzt eher hoffen.
Ja. Also ich glaube, die Männer, die zu mir finden, sind natürlich oft schon welche, die bereit sind, sich selber zu reflektieren.
Ja.
Aber ich habe es jetzt auch festgestellt, gar nicht mal nur im Kundenmilieu, sondern seitdem ich jetzt nach Oldenburg gezogen bin, ich bin hier bei den Wirtschaftsjunioren. Das ist ja so ein bisschen alle unter 40, die entweder eine eigene Firma haben oder in einer Führungsposition sind. Und wir stemmen da nächstes Jahr eine Konferenz mit über 500 Leuten, wo also die ganzen Kreise aus Norddeutschland zusammenkommen. Und da bin ich eben auch reingekommen. Und da gibt es eben, wir sind 50 Leute hier in dem Kreis und irgendwie so 6 bis 8 Leute sind so diese Unitleiter, nennt sich das, die jetzt hier so die verschiedenen Konferenzbereiche aufziehen. Und bin ich da reingekommen, habe gemerkt, okay, sind nur Männer in der Runde. Ne? Mhm. Und dann habe ich halt mal gefragt, ich sage, hättet ihr denn noch Lust, dass da eine Frau dazukommt? Ja? Und da sind auch irgendwie, habe ich, also ich musste zwar schon ein bisschen pushen, aber ich bin da jetzt drin und witzigerweise sind seitdem noch 2 Frauen dazugekommen in die Runde. Cool. Ne? Und jetzt ist es nämlich ausgeglichen und ich merke halt tatsächlich, dass die am Anfang auch so ein bisschen waren, so was will die jetzt von uns? Mhm. Und das jetzt aber gerne annehmen auch und merken so, ah ja, finden wir eigentlich cool. Ne? Also die sagen das auch immer. Und ich hatte jetzt diese Woche auch einen Kunden, dem ich das so ein bisschen mit diesem Frauenthema erklärt hat, weil er nämlich witzigerweise eine Chefin hat, die auch sehr kritisch ist und auch sehr stark in dieser männlichen Energie. Und dann habe ich ihm das mal so ein bisschen erklärt, warum Frauen in solchen Positionen wahrscheinlich so sind. Und da hat man richtig bei ihm gemerkt, so, ach so, ne, da ist einfach diese Empathie dann angegangen. Ja. Und dann meinte er direkt, ja, ich habe da ein paar Frauen, die haben so ein Frauennetzwerk, vielleicht brauchen die dich ja mal, dass du mal bei denen einen Vortrag machen kannst, ich schlag dich mal vor. Also die haben dann auch Bock, diese Bewegungen zu unterstützen, ja, weil die merken, dass ihnen das ja auch wieder was bringt und für sich selber da was, also Platz gemacht wird, sich selber auch wieder anders zeigen zu können. So, also das befruchtet sich ja eigentlich gegenseitig total, diese Arbeit. Ne?
Ja, du bist da absolute Pionierin da, ne? Im Raum Oldenburg, würde ich mal sagen, die Fahne bisschen, für die Frauen in diese Männerdomänen reinbringt, so dass es eben beide gewinnen da drin. Ne? Also auch beide sich gegenseitig ergänzen.
Ja, und ich würde eben sagen, die, also die Vorbehalte, die vielleicht auch erstmal wirken, ist vielleicht auch Teil der Unsicherheit, die gerade besteht. Also was du sagtest, was will die jetzt von uns? Die wussten ja erstmal auch nicht, kommst du da jetzt als Kämpferin mit der Machete und schlägst alles kurz und klein und im Endeffekt diskreditierst alles, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Oder bist du auf Augenhöhe kooperativ unterwegs, hast Lust, was zu bewegen mit ihnen zusammen? Und ich glaube, das ist eben, das macht es dir wahrscheinlich dann auch leichter, dass du eben nicht als Frau, als Opfer versuchst, diese Domänen zu durchbrechen, sondern dass du für dich eben klar hast, du bist die Regisseurin deines Lebens, du hast Einfluss oder du kannst Einfluss nehmen auf das, was in deinem Umfeld passiert und musst da vielleicht auch den einen oder anderen Kampf kämpfen, musst vielleicht die eine oder andere Bedingung erfüllen, auf die du auch mal keinen Bock hast, aber für das, was du vorhast, lohnt sich's.
Ich glaube halt, und da kommt es vielleicht so ein bisschen auch jetzt zu diesem, was du wahrscheinlich bei mir bei LinkedIn jetzt gesehen hast, auf dieses Frauenangebot zurück, weil ich mir ja so ein bisschen die letzten Monate auch Gedanken gemacht habe, okay, wie kann man das in ein Female Empowerment-Programm gießen? Und ich glaube halt, was ich jetzt auch wieder gemerkt habe, und das mache ich eben auch mit den Frauen in diesem Programm, dafür musst du als Frau aber schon sehr gefestigt sein, weil ich habe schon gemerkt, als ich erstmal zum Beispiel in diese Energie reingegangen bin, dass ich wieder aus meiner weiblichen Energie ziemlich rausgefallen bin. Erstmal schon wieder so ein bisschen, kleines bisschen den Kampfmodus angeschaltet hatte auch. Und dann nicht ganz bewusst reflektieren musste, natürlich aber auch, nachdem ich erstmal so mit so einem Schwung musste, man da schon nochmal reinkommen, mich dann wieder zurückzulehnen und mehr diese weibliche Energie auch rauszuholen, weil was man ja schon sagen muss, sowas wie Verletzlichkeit, wenn du als Frau komplett in deiner weiblichen Energie bist, und das jetzt mal weg von der Businesswelt, dann lässt du ja komplett die Kontrolle los. Na, dann bist du ja maximal, das kannst du jetzt natürlich auch auf Sexualität beziehen, bist du ja auch maximal verletzlich. So. Und das braucht, das möchtest du ja auch nicht in jeder Umgebung machen. Das ist ja auch ein Geschenk, wo du dir überlegst, wer bekommt dieses Geschenk von mir. Und dann diese Aspekte in die Businesswelt reinzunehmen, vielleicht auch wissend, dass du gerade in dein Umfeld gehst, wo das vielleicht noch nicht mit offenen Armen begrüßt wird oder erstmal, wo die Leute noch nicht wissen, wie sie damit umgehen. Dafür, finde ich, muss man schon auch als Frau sich sehr mit seiner eigenen weiblichen Energie verbunden haben und auch sehr mutig sein und auch wissen, wenn ich verletzt werde, kann ich mich auch selber wieder heilen oder nurturen und wieder, sag ich mal, zurückholen, weil diesen Mut braucht es schon auch von Frauen, wenn wir da was verändern wollen, ne? Und das ist auch mutig, weil viele verbinden ja Verletzlichkeit immer noch mit Schwäche. Ich würde sagen, das ist eine maximale Stärke, wenn du dich überhaupt traust, in der Arbeitswelt mehr davon zu zeigen, weil du natürlich auch ein hohes Risiko damit eingehst. Also ich habe es euch das letzte Mal schon gesagt, allein, dass ich mich mit diesen Themen auf LinkedIn sichtbar mache, wo würde ich sagen, 50% meines Netzwerks dort mich aus der alten Karriere kennt. Da gehe ich ja auch ein Risiko mit ein. Da bin ich ja auch ein Risiko mit eingegangen, dass mich vielleicht manche Leute nie wieder anstellen werden, wenn die das jetzt lesen, wenn ich dann doch irgendwann sage, ich möchte jetzt nochmal. Und witzigerweise erzählt mir jetzt aber mein Vater manchmal, sagt er, ja, ich war letztens noch mit meinem Geschäftspartner unterwegs, der folgt dir ja auch bei LinkedIn, der findet das richtig cool. Er sagt, es sind zwar ein bisschen interessante Gedanken manchmal, die für ihn ganz neu sind, aber irgendwie findet er das faszinierend. Ja. So, ich finde das ja auch cool, dass ich jetzt solches Feedback kriege, aber wusste ich das vor 3 Jahren, als ich damit angefangen habe? Nein. So, das heißt, man muss natürlich da auch ins Risiko gehen.
Genau, du bist ins Risiko gegangen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch dieses, ne, also Verletzlichkeit zeigen und so. Also ich bin da, da hast du dir wahrscheinlich schon mehr Gedanken zugemacht, was jetzt die weibliche Energie angeht. Verletzlichkeit zeigen, sich verletzlich, also auch die Verletzlichkeit zuzulassen, ist das eine. Es geht dann aber in einem Umfeld, also ich finde, man muss nicht misstrauisch sein, aber man muss auch nicht blind vertrauen. Und bevor man ein Umfeld kennt, ist es vielleicht auch wichtig, auch, also insbesondere als Frau, vielleicht auch noch die Guards, also die ein bisschen in Habachtstellung zu sein. Nicht aus Misstrauen heraus, sondern im Endeffekt, um das Vertrauen zu überprüfen. Also kann ich hier, wie weit kann ich hier gehen? Wie weit kann ich mich hier zeigen? Wozu sind die schon bereit? Denn es bringt mir ja auch nichts, wenn ich mich als, also wenn ich mich jetzt mal in diese Situation versetze, wenn ich mich als Frau maximal verletzlich zeige, dort an sich ein Riesengeschenk an eine Umgebung, an eine Organisationseinheit, ein Unternehmen, wie auch immer, mache, die das nicht zu schätzen wissen, dann bringt es denen nichts, dann bringt es mir nichts. Wenn ich dann danach mit Wundenheilung zu tun habe und die nicht mehr von mir gewinnen können oder mit mir gewinnen können, hat keiner von beiden gewonnen. Also dann wirklich auch vielleicht zu sehen, okay, es gibt Unternehmen, in denen ist das vielleicht schon möglich und andere, in denen ist es vielleicht nicht möglich. Wie kriege ich es hin, in einem Umfeld zu sein, in dem das möglichst, in dem eine Frau möglichst ihre weibliche Macht weit ausspielen kann für alle?
Also ich würde ja an dem Punkt ansetzen, wo es darum geht, in die Wertung, also dass man wirklich wertungsfrei bleibt, also dass man auch einen sicheren Rahmen dafür schafft, dass man grundsätzlich in die Wertungsfreiheit kommt. Und dann wird ja auch eine Verletzlichkeit schon gar nicht mehr so so passieren oder so. Also, dass man wirklich da an dem Punkt auch ansetzt, dass weder das eine mehr wert ist als das andere und eben auch wirklich diese Wertungsfreiheit einbringt.
Mhm. Auf jeden Fall. Ja, und vielleicht noch so ein bisschen als um das rund zu machen, was ich eben festgestellt habe. Und das, glaube, das wusste ich wahrscheinlich mit 18, 19 schon intuitiv. Ich wusste, dass ich gewisse Wege, die ich einschlage, nicht für immer einschlagen werde. Aber irgendwie hat mir damals mein Gefühl schon gesagt, Steffi, ich glaube, das musst du machen, damit du später bei anderen Sachen ernst genommen wirst. Weil ich habe, glaube ich, schon immer gespürt, dass ich nicht auf Dauer diesen Weg gehen werde. Ich habe aber irgendwie gemerkt, dass ich mir einen gewissen Status erarbeiten muss, um überhaupt nachher als Gesprächspartner von gewissen Menschen ernst genommen zu werden. Und das ist halt was, das merke ich jetzt schon, ne, so meine Lieblingsstory, die irgendwie viele Leute auch immer beeindruckt, ist dann halt, dass ich sage, so, okay, ich hatte tatsächlich Angebote von Harvard und Cambridge für mein MBA, ne, und ich konnte mich entscheiden. Und das ist dann für viele Menschen so, okay, gut, die muss ja irgendwas richtig gemacht haben.
In der Welt.
Ja, genau. Also bei dem, wie ich Erfolg auch definiere oder einfach gewisse Firmen, die ich gemacht habe, gewisse Länder, die ich durch habe und so weiter. Weil das hilft mir jetzt natürlich, als Gesprächspartnerin ernst genommen zu werden. Ich glaube, hätte ich diese Dinge nicht gemacht, würden mir die Menschen, die mir jetzt zuhören, manchmal nicht zuhören. Und das ist, glaube ich, einfach was du eben auch meinst mit diesem Testen. Ich kann halt immer erstmal mit dieser Fassade reingehen und werde anerkannt und kann dann die Fassade runternehmen und sagen, und findest du das jetzt vielleicht auch noch cool? Ne? So, und weil ich glaube, wir sind noch nicht da, dass du null Status brauchst und dann irgendwo reingehst und dir jeder zuhört. Da sind wir noch nicht.
Nee, das stimmt. Es wird nicht unbedingt das gehört, was du sagst, sondern es wird auch immer geguckt, wer versendet es und inwieweit. Da kommt auch eine Wertigkeit in die Aussagen dann rein. Wenn du als Absolventin einer bestimmten Universität eine Aussage triffst, ist sie mehr wert, als wenn das jetzt eine, also um mal bei dem Beispiel zu bleiben, deine Mutter ist, auch wenn sie vielleicht noch was viel Schlaueres sagt, als du das getan hast.
Ja.
Ja,
und ja, gibt noch viel zu tun, ne?
Ich habe noch so 30, 40 Jahre Karriere vor mir. Also
wir können ein bisschen auf jeden
was
Fall.
Ja, cool.
Was würdest Sehr du schön. Denn sagen? Was ist dir am wichtigsten für ein neues Miteinander? Weil wir, wenn du mir jetzt so einen Punkt mal sagen könntest, was ist dir am wichtigsten für ein neues Miteinander?
Gute Frage. Ich glaube, ich würde sagen, dass es sichere Räume gibt, wo sich jeder Mensch seine Wunden angucken kann und heilen kann, damit wir dann überhaupt als Menschen in der Lage sind, Neues miteinander zu erschaffen. Also, dass wir aufhören, Dinge wegzudrücken, von denen wir denken, die verlangsamen uns oder machen uns verletzlich, sie uns angucken und dann einfach mit neuer Stärke wieder rausgehen können, weil ich glaube, ansonsten ist das einfach nur so wie so ein, weiß nicht, unter den Teppich kehren und das ist einfach nicht nachhaltig und nachhaltig ist ja eh so ein cooles Trendwort im Moment. Ne? Also, dass es immer mehr diese Räume gibt. Ich sage halt immer gerne, eigentlich finde ich, jeder braucht einen Mentor oder einen Coach oder einen Therapeuten, weil wir putzen uns ja auch alle jeden Tag die Zähne.
Ja. So. Ja, genau.
Das ist für mich Mentalhygiene, die brauchen wir eigentlich alle.
Ja, vielen Dank. Ja, das passt ja cool, auch. Und dafür stehst du ja auch zur Verfügung, ne? Für diese Räume.
Auf jeden Fall, ja.
Cool.
Kennen wir ja.
Genau. Super, ja, vielen Dank. Wir könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden weitersprechen. Wir werden das für heute aber jetzt beenden. Herzlichen Dank für deine Zeit, Steffi. Herzlichen Dank für deine Gedanken. Für deinen Input zum Thema weibliche Energie, weibliche Macht und eben auch dafür, dass du auf einer anderen Ebene diesen Konflikt zu lösen versuchst als viele andere, die jetzt gerade vielleicht in den sozialen Medien auch viel sichtbar sind, das tun. Dafür danke ich dir als Mann auch ganz persönlich. Wir werden auf jeden Fall dich mit dieser Podcast-Folge auch verlinken. Und wenn jetzt du als Zuhörer denkst, das finde ich spannend, dann geh auf jeden Fall zu Steffi und lass dich von ihr ermächtigen, empowern, ob das jetzt als Frau oder als Mann ist. Denn das, wofür du stehst, das finden wir super.
Ja. Ich danke euch. Vielen lieben Dank. Und vielleicht noch als kleiner Abschluss. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen so einen kostenlosen E-Mail-Kurs aufgesetzt. Wie verbindest du dich als Frau mit deiner weiblichen Energie? Mhm. Also vielleicht wollt ihr das ja auch mit verlinken. Wenn jetzt Frauen hier neugierig geworden sind, dann können sie sich das ja gerne erstmal anschauen und ein bisschen reinschnuppern.
Auf jeden Fall, super.
Sehr gerne.
Cool. Dann vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, Steffi. Ja, danke für deine Zeit, für deine Inspiration. Und für dein Pioniersein. Wir danken dir von ganzem Herzen und wünschen dir viel Erfolg in deinem mit deiner Arbeit, die du da jetzt machst. Und und freuen uns vielleicht
und
auch
nicht nur mit deiner
Mal.
Arbeit, sondern im Endeffekt mit deinem Leben. Also dass du diese Komponenten, die dir im Leben wichtig sind, wirklich auch für dich zu einem erfüllten Ganzen zusammenfügst.
Ja.
Ja, super. Ich danke euch und vielen Dank für die Einladung und das tolle Gespräch. Das war echt eine super Dynamik. Danke
cool.
euch.
Finde ich auch.
Gerne.
Danke dir.
So, dann verabschieden wir uns wieder wie immer.
Wie immer.
Nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen.
Jawohl. Tschüss.